Die Videospielfreunde sind mit Folge 117 auf euren Audio-Abspielgeräten. So, ich bin noch bei YouTube gewesen gerade. Oder Radiogeräten vor Ort, auf den, genau. Und mit mir ist der beste, also der EA-Fanboy, den es gibt, den größten auf der Welt, der Carsten. Einen wunderschönen Hallo wünsche ich dir.
Einen wunderschönen Hallo dir auch zurück.
Dankeschön. Und gemeinsam sprechen wir zwei heute über so einige Themen. Unter anderem ist auch EA mit dabei, deswegen ist der Carsten auch hier, weil wir wissen ja alle, wie sehr er diese Firma liebt. Aber das tun wir alle, ist nämlich die beste Spielefirma und Publisher, den es gibt auf dieser Welt. Und ein anderes kleines Thema haben wir auch noch. Bevor wir aber zu unserem eigentlichen Thema kommen, gibt es eine kleine, einfache Frage an den Carsten. Wie geht's dir heute Abend?
Müde, aber ganz gut.
Ja, das trifft es bei mir auch. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon ein bisschen festgestellt. Wir sind nicht ganz so regelmäßig aktuell. Es liegt aber einfach daran, dass wir mit Arbeit überschüttet werden und uns arbeitslos melden, nur wegen einem Podcast, das wird nicht funktionieren. Da haben vor allem die Frauen wahrscheinlich was dagegen. Aber passt schon. So, ja, ich würde sagen, ich habe jetzt genug geschwafelt. Wir fangen jetzt einfach mal mit unserem schönen Thema an, was wir immer zum Anfang haben, nämlich zuletzt gespielt. Und da ich jetzt gerade so viel geredet habe, darfst du mir jetzt mal mitteilen, ob du was in den letzten Wochen gespielt hast und wenn ja, was?
Ich habe tatsächlich angefangen, obwohl ich es schon lange im Pile of Shame besitze, also sogar im physikalischen Pile of Shame, endlich angefangen, die Yakuza-Reihe zu spielen.
Ah.
Ist ja irgendwie in Anführungszeichen uralt, im Westen jetzt noch nicht so lange bekannt, weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich schon, aber nicht verfügbar in der Form. Hm. Ich glaube, angefangen hat es tatsächlich auf der PlayStation 2, die Originalteile, und die wurden immer mal wieder für jede Konsolengeneration bis zum gewissen Grad geremaked. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, auf der PlayStation 3 hätte es entweder schon die weiterführenden Teile irgendwann gegeben. Also die Reihe ist mittlerweile bei fast Teil 10 angekommen, wenn man alle Spin-offs mitzählt. Also das ist schon echt lange, finde ich, für eine Serie, die halt immer den gleichen Protagonisten auch hat.
Wobei man zu der Yakuza-Serie muss man auch sagen, es gibt ja dann nicht nur die Hauptserie, sondern auch noch Spin-offs und sowas, ne?
Genau, ja, genau. Mittlerweile gibt's da einige Spin-offs, die aber irgendwie doch immer wieder auf den Hauptcharakter oder eine Abwandlung der Hauptcharaktere zurückgreifen. Das ist so wie die Schauspieler sind gleich, sind aber im anderen Universum, bei einem anderen Setting, aber im Grunde genommen sind es immer die gleichen Charaktere, nur in einer anderen Situation. Also es ist schon ganz lustig.
Okay.
Und irgendwann haben sie dann angefangen, als sie dann, ich glaube, auf der PlayStation 3 dann schon weit fortgeschritten waren, haben sie auf der PlayStation 4 dann wieder angefangen, das Ganze dann in zeitgemäßerer Optik noch mal zu remaken, könnte man schon fast sagen, weil es doch schon eigentlich da auch der Engine-Unterbau und so weiter alles Neues. Und ich glaube, der erste Teil ist Yakuza Kiwami, heißt dann der ursprüngliche Yakuza Teil 1, ist dann Kiwami. Und den habe ich mir jetzt irgendwie vor kurzem mal im PlayStation Store gegönnt, weil ich ihn tatsächlich nicht mehr physikalisch so gut gefunden habe. Mhm. Yakuza Kiwami 2 habe ich irgendwie schon seit Ewigkeiten hier rumliegen und hatte ich damals, glaube ich, für so diesen klassischen hier 10 € Amazon Nimit-Preis. Aber der erste ist irgendwie vergriffen und doch echt teuer, wenn du noch kaufen willst. Aber egal, ich dachte, wenn ich schon anfange, dann auch in der richtigen Reihenfolge und nicht irgendwie mit Teil 6, 7, wie auch immer. Mhm. Und ich muss sagen, das ist halt eine geile Mischung aus so einem typischen japanischen Gangster-Mafia-Film, ne, mit der Aufstiegsstory des Nachfolge-Clan-Leaders irgendwas. Ich weiß nicht, Name habe ich jetzt vergessen. Yakuza-Fans werden mich jetzt auch schelten dafür. Das ist halt der Charakter überhaupt. Ja, stoisches Gesicht und eigentlich auch ein moralisch guter Kompass, aber er muss zum Mob-Boss aufsteigen. Und die Story an sich halt sehr klassisch, aber es ist halt gepflastert mit absolut skurrilen und bescheuerten Nebenmissionen. Und es spielt in, jetzt muss ich es nicht verwechseln, es spielt in Kamurocho, was es nicht gibt, da was aber an Kabukicho angelehnt ist, was ein Stadtteil von Tokio ist. Mhm. So ein Amüsier-Puff, was weiß ich nicht alles, ne? Also alles Saufen ein und Hostessen und genau, das Spaßviertel so. Mhm. Und optisch sieht das mega gut aus, weil es sich auch eben auf dieses Viertel nur beschränkt. Also die Open World ist da jetzt nicht so riesig, dass du irgendwie in der gesamten Stadt rumlaufen könntest. Aber dafür ist es halt so detailliert und man merkt auch, dass es von Sega kommt und so alle Leute, die sowas wie Shenmue gespielt haben, so Minispiele sind da drin. Du kannst in Arcades gehen und in Arcades sind komplette Arcade-Automaten, wo du echte Sega-Arcade-Spiele drauf spielen kannst. Du kannst Karaoke singen gehen. In irgendeinem Teil konntest du quasi durch die Straßen von Kabukicho mit so einem Mario Kart, Go-Kart rumfahren. Und also es ist halt dafür, dass du halt ein wirklich stoischer, niemals lachender Mafia-Boss bist, machst du einen ganz schön viel Blödsinn, Unsinn und Quatsch. Und das ist halt eine echte Wundertüte für so Leute, die auch mal sagen, ich will auch mal wieder ein videospieliges Videospiel spielen. Mhm. Wo einfach auch mal Unsinn drin vorkommt und nicht die ganze Zeit entweder eine ultra getragene Story drin ist oder halt, keine Ahnung, eine Open World, wo man sich drin verläuft und eigentlich nichts macht. Ja. Kann ich Leuten, die so ein bisschen ein Herz für Japano-Gedöns haben, kann ich das nur ans Herz legen. Und dann natürlich auch schön, mittlerweile in der PlayStation 4-Fassung sind die auch alle in Anführungszeichen ungeschnitten. Also früher hat man gerne in den westlichen Versionen, wenn sie mal rausgekommen sind, schon so Minispiele rausgenommen oder irgendwas. Und mittlerweile hat man gesagt, okay, die Leute, wenn sie dieses Spiel denn spielen, dann wollen sie auch den vollen Quatsch. Also lassen wir auch das alles drin. Und du hast auch japanische Sprachausgabe, was auch cool ist mit englischen Untertiteln. Ich weiß nicht, ob es überall auch deutsche Untertitel gibt. Also in der ersten Remake, was ich da jetzt habe, vom ersten Teil, da ist es, glaube ich, komplett auf Englisch. Ich glaube, so viel Geld hatten sie da nicht da reingebuttert. Ne? Also entweder auf Englisch oder auf Japanisch oder halt die Kombination japanische Sprache mit englischen Untertiteln würde ich zumindest für das Erlebnis empfehlen.
Ja, Sega ist ja manchmal ein bisschen sparsam gerne, was dann Synchronisierung angeht. Ich sag nur Company of Heroes 3, wo die keine deutsche Sprachausgabe haben. Lass mal Deutsche Englisch reden. Nee, aber ja, ich kenne von den Yakuza-Spielen kenne ich eigentlich nur Testvideos im Grunde und das ist immer herrlich abgedreht, was da gezeigt wird. Alles furchtbar überspitzt und es ist schon eine ziemlich lustige Sache. Und was ich cool fand, war halt genau, was du auch sagtest, dass sich das oft auf eigentlich nur so einen kleinen Bereich konzentriert in der Stadt, also so ein Stadtteil und nicht so Ausmaße von GTA 5 annimmt oder sowas. Zumal du da ja auch nicht unbedingt mit dem PKW unterwegs bist, sondern halt zu Fuß und verprügelst dann die Leute, die dann dir auf den Weg kommen oder dich blöd angucken und machst Dating-Spiele und Karaoke-Spiele und den ganzen Kram, ja. Und jetzt ist,
kannst aber Leute mit dem Fahrrad verprügeln.
Oder? Also, Leute mit dem Fahrrad verprügeln.
Mit dem kompletten Fahrrad, ja.
Jetzt kommt ja, oder jetzt ist ja erschienen ja so ein Piratenableger noch davon. Ziemlich wirr und verrückt das Ganze, aber die Leute stehen drauf, es funktioniert, also warum nicht, ne? Passt schon.
Freue mich auch für Sega tatsächlich. Ja. Habe vor kurzem gelesen zu haben, dass Sega jetzt mit zu einem der besten Publisher gewählt worden ist. Wenn man überlegt, dass sie ja eine Zeit lang so aussahen, ne, für alle Konsolenkinder der 90er, dass Sega stirbt oder im Sterben liegt und sie haben sich einfach neu erfunden, indem sie gesagt haben, okay, machen wir halt keine Hardware mehr.
Ja.
Sind wir halt ein Publisher.
Genau. Und
das hat echt gut funktioniert bis heute.
Und die haben, wie gesagt, auch, ich hatte ja Company of Heroes gerade erwähnt, zum Beispiel auch damals als THQ pleite ging, haben die ja Lizenzen dann von denen gekauft, unter anderem auch die von Company of Heroes zum Beispiel, und haben dann auch da gesorgt, dass die Leute noch weiterspielen können. Also die waren sogar so freundlich und haben dann den ersten Teil, der dann plötzlich offline ging, weil der ursprünglich Publisher nicht mehr existierte, sind die dann hingegangen und gesagt, die haben das dann auf Steam geportet und dann durfte jeder das wieder spielen letztendlich. Das war schon ganz nett. Also auf Steam war es sowieso schon, aber es lief nicht über den Steam-Server, sondern es lief über die THQ-Server und dann haben die das halt umprogrammiert, umgebaut und dann konnte man das wieder spielen. Aber es ist halt trotzdem, finde ich, immer noch ein recht kleiner Publisher, nicht so wie EA zum Beispiel. The God of Publisher.
Überleitungsgott, ja.
Genau. Wobei ich ja eigentlich noch mal ganz kurz reinwerfen möchte, was ich zuletzt gespielt habe, nämlich nichts Neues. Zum letzten Mal nämlich wieder ein bisschen Wolfenstein gespielt, wenn ich mal auf was anderes Bock hatte. Also von den Remakes halt den ersten Teil. New Colossus war das, glaube ich. Oder New Order. Scheiße, ich verwechsel jetzt mal den ersten
Teil. New Order ist der erste.
New Colossus, ja, genau.
Genau ist der. Oder heißt der wirklich, ist das beides New? Ich weiß es nicht, irgendwie komisch.
Oder einfach nur Colossus, ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nicht nachgucken, weil ich nicht im Arbeitszimmer bin. Aber ja, das macht halt auch mal wieder Spaß. Und ich habe halt weiter an meinem Spiel gebastelt. Wobei ich da sagen muss, an Funktionen mangelt es nicht. Also es gibt schon viele Sachen, die funktionieren. Aber es mangelt immer noch an der Tatsache, wie das Spiel letztendlich aussehen wird. Das Spiel an sich, das ist halt noch, ja, dadurch, dass ich grafisch sowieso ziemlich in Nullpe bin, obwohl ich immer besser werde, so ist es nicht. Ich probiere jetzt gerade ein bisschen statt einen 2D Top-Down einfach mal 2D Side-Scroller-Systeme aus. Da kann man auch schön viele Sachen machen. Das ist halt so. Ich bastel halt fleißig rum. Wie gesagt, irgendwann wird da auch was Brauchbares bei rauskommen. Hätte ich jetzt keine Grafik, hätte ich ein brauchbares Spiel schon, aber ein Spiel ohne Grafik funktioniert halt nicht, also bin ich da auch noch dran. Genau, kommen wir dann zurück zu EA. EA hat ja viele Spiele im Petto und eines davon ist ist das Spiel, was in so einem Early Access oder sowas läuft. Also sowieso ist es völlig falsch, dass ein großer Publisher Spiele noch vor Release irgendwie
finde den Fehler, ne? Also
genau.
Große Publisher und Early Access Spiele sind sowieso eine ganz merkwürdige Kombination.
Beziehungsweise in dem Fall geht es jetzt um eine geschlossene Alpha von dem Spiel Skate. Und da gibt es gerade richtig viel Beef, weil das ist ja ein Spiel, was noch nicht erschienen ist, was noch produziert, also gebaut wird und Leute können das halt auch schon spielen und so weiter. Und EA hat sich einfach gedacht, okay, wir können ja eine tolle Funktion einbauen, nämlich wir testen einfach die Begründung von dieser Funktion ist die Sicherstellung, dass der Kauf im Store eine positive Erfahrung sei. Sprich, man hat einen In-Games-Shop eingeführt, um festzustellen oder um herauszufinden, ob das eine positive Erfahrung für die Spieler ist. Ist sehr an den Haaren herbeigezogen.
Das klingt wie die Erklärung damals. Ich weiß nicht, wer sich da vor Gericht verteidigen musste, dass Lootboxen ja, wenn ja keine Lootboxen, das wäre ja eine Surprise-Mechanic. So war das Wort. Also eine Überraschungsmechanik, die wir eingebaut haben. Also Wortklauberei der feinsten Sorte, hat wahrscheinlich der Anwalt zugeraten, sowas vor Gericht zu sagen. Also absoluter Bullshit, aber anders bin ich es nicht gewohnt von solchen.
Eben. Und da hat bestimmt auch ein Anwalt geholfen, was die Aussage angeht. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, EA ist da nicht der Einzige. Also selbst Riot oder Riot Games, keine Ahnung, wie man jetzt ausspricht, haben im Grunde genau das Gleiche mit Valorant Beta abgezogen. Da hat man auch schon in der Beta-Fassung, obwohl das Spiel noch bei weitem nicht fertig war und closed war und den ganzen Weile auch schon einen Shop eingebaut. Bei EA ist es aber halt noch viel extremer, weil da wahrscheinlich auch noch deutlich mehr Geld hintersteckt. Weil wenn die eins können, ist das ein Geld schwimmen. Wobei natürlich man jetzt sagen könnte, das letzte Dragon Age hat sich nicht 3 Millionen Mal, sondern nur 1,5 Millionen Mal verkauft. Die haben ganz viel Geld verloren. Man weiß es nicht, aber allein auf die Idee zu kommen, in einer geschlossenen Alpha schon einen Shop einzubauen, ist Kacke. Ich glaube, das sind wir einig.
Ja. Also wenn man da schon irgendwie wieder das Wasser ausloten will, wie weit man gehen kann, da frage ich mich auch, was für Leute spielen dann oder sind Alpha-Tester für solche Spiele und stirbt dann sowas in dem Moment, weil sich wirklich alle kollektiv aufregen und sagen, da mache ich nicht mit oder wissen die genau, dass sie da, den Fuß ins Wasser stecken können und zu gucken, wie weit sie kommen und die Leute dann doch irgendwie sagen, ich bin privilegiert, die Alpha zu spielen, jetzt kaufe ich mir, keine Ahnung, dieses Skateboard für echt Geld. Mal davon ab, dass ich auch wieder sagen muss, wie unkreativ, kurz mal abseits, Skate. Die Reihe hieß Skate, dann gab es, glaube ich, Skate bis Skate 3 ging es. Ich war nie so ein Skate-Spieler oder auch Tony Hawk-Spieler, weil ich muss zugeben, ich fand es immer cool, aber ich kann selbst digital nicht skaten. Ich kann nicht mal einen Olli richtig hinkriegen. Ich glaube, deswegen habe ich mich mal aufgeregt, weil alle haben da irgendwie was weiß ich was für Sachen da freigeschaltet und grinden da irgendwie rum und die ganzen Secrets. Und naja, auf jeden Fall Skate, jetzt heißt es wieder Skate. Es gibt nichts Schlimmeres, als Spiele zu machen, die. Kennt ihr noch Skate? Es ist jetzt wieder da. Es heißt Skate. Das wird bei Reviews auch immer sehr gut dann. So wie in Klammern Skate 2025, würde ich dann dahinter schreiben, damit man weiß, von welchem Skate man spricht. Ja.
Ja, das ist, und wie gesagt, es ist halt einfach ärgerlich aus Sicht von, also aus meiner Sicht jetzt, dass halt so ein großer Publisher, der sowieso eine Menge Geld verdient, allein schon mit EAFC, was auch immer, mit dem Fußballspiel halt, die verdienen sich ja so eine goldene Nase mit diesen scheiß Kartenpacks und so weiter. Aber ich würde halt echt gerne wissen, das habe ich aber noch nicht rausfinden können, wie, es gibt natürlich Spieler, die sich beschweren, es gibt auch Spiele, die sagen, hey, ist halt so, ne, lebt damit. Wer würde Geld dafür ausgeben? Wenn das ein Spiel ist, wo du viel Zeit einsteckst, kann ich mir vorstellen, dass jemand sagt, ich bin da bereit, Geld für auszugeben. Allerdings ist es halt ein Produkt, was noch gar nicht auf dem Markt ist. Es kann ja sogar passieren, dass EA sagt, nach einem halben Jahr oder sowas, puh, das Spiel entwickeln wir nicht zu Ende, weg damit. Ist auch oft genug passiert.
Nicht nur das wäre ja noch ein frühzeitiger Rückzieher, aber ich musste jetzt wieder so lachen. Meine Frau hat letztens gesagt, sollen wir nicht diese, es gibt so eine von den Machern von Love, Death and Robots, glaube ich, ist das, gibt so eine CGI-Serie, wo halt jede Folge wird ein Videospiel.
Ja, genau, Secret Level ist das.
Genau, Secret Level, aber halt so abstrahiert. Also es ist nicht Mega Man, ist nicht ein Cartoon-Mega Man, sondern ist halt irgendwie eine sehr abstrahierte Geschichte, wo man aber dahinter sieht, das soll Mega Man sein
zum Beispiel. Ja, genau. War übrigens meiner Meinung nach die einzige gute Folge.
Oh Gott, jetzt hast du mich schon gespoilert. Egal, auf jeden Fall. Da musste ich so dran denken von wegen Concord. Es gibt ja eine eigene Folge, da hieß das Concord,
ja, dieses Spiel, genau, was
Sony ja quasi abgeschrieben hat, bevor es überhaupt gestartet ist. Mhm. Und das finde ich halt ein gutes Beispiel für, wenn der Publisher groß ist und der den Stecker zieht, dann machst du halt gar nichts mehr.
Ja.
Dann ist das Studio weg, dann ist die Spieleranzahl egal. Ob Leute dann sagen, ich habe da Geld rein investiert, ist auch scheißegal, wenn die das als nicht gewinnbringend ansehen und dann wird ein Schnitt gemacht, ne? Da wird der Kostenschnitt gemacht und dann wird gesagt, und tschüss, ab in die Tonne, interessiert mich nicht mehr. Also da bist du nie vorgefeit, schon gar nicht bei solchen Early Access-Experimenten von solchen Leuten.
Ja, eben. Tja, die sehen halt immer nur das Geld. Aber ist in der Geschäftsleute, also im Grunde kann ich es natürlich auch verstehen. Unser Eins würde vielleicht nicht ganz so handeln wie die, aber würde halt auch an erster Stelle das Geld sehen. Das heißt, wenn ich in mein Spiel irgendwann mal DLCs, Kosmetik-DLCs anbieten sollte oder sowas, ihr dürft dann gerne zu mir kommen und mich schlagen.
Dann hauen wir dich, ich wollte gerade sagen.
Genau. Okay. Verdammt, das habe ich jetzt gesagt, ne? Vielleicht komme ich ja doch auf die Idee und mache. Nein. Und alles so mäßig. Und es wird ja immer wieder versucht, ne? Es ist ja nicht so, dass jetzt so plötzlich so eine Sache ist, die aufgetaucht ist. Man versucht ja immer wieder mal wieder so ein bisschen in Richtung, hey, wie können wir dem Spieler noch ein bisschen Geld rausziehen? Sei es mit diesen, was wir ja schon mal hatten, dieses Thema, hey, du zahlst nochmal 20 Euro mehr und darfst das Spiel 2 Tage vor allen anderen spielen. Scheiße. Oder aber halt mit Cosmetics, also bei kostenlosen Spielen kann ich es sehr verstehen, weil du spielst das Spiel kostenfrei und irgendwie müssen die ja Geld verdienen. Wenn sich das noch im Rahmen hält, solange es auch kein Free-to-Play ist, wenn es kosmetische Sachen ist, bin ich da fein mit. Aber bei Vollpreistiteln dann noch extra Geld hinzulegen, ist schwierig. Muss ich zugeben, habe ich auch gemacht. Ich habe bei The Division 1 habe ich mal Geld ausgegeben für Kleidung, weil ich die cool fand. Dachte mir, ach Mensch, ich spiele das Spiel so intensiv, da kann ich auch mal ein paar Geld für sowas ausgeben. Aber es ist echt hart an der Grenze. Weiß nicht.
Ja, es ist, also ich finde auch dieses, was du gerade gesagt hast, ein Spiel ist noch nicht mal raus und dann zahlt man irgendwie 20 Euro und darf da 2 Tage eher als jeder andere spielen. Das sind so, weiß ich nicht, so Pimmelvergleiche. Ne? Das ist wirklich für, also ich sage jetzt böse, das ist echt für Leute gemacht, die es nicht 2 Tage länger aushalten und anderen Leuten das wahrscheinlich unter die Nase reiben wollen. Hey, guck mal, ich konnte schon. Also das weiß ich nicht. Da bin ich schon immer raus gewesen. Genauso, wenn kosmetische Dinge angeboten werden, okay, wenn sich wirklich nur auf kosmetische Dinge beschränkt. Weil da kann man ja dann selber entscheiden, ob man da irgendwie meint, man verpasst irgendwie was und müsste dafür was bezahlen, weil es schön aussieht, weil man sowas mag, wie auch immer. Ne?
Ja.
Aber wenn es halt in die Region geht, und das ist ja leider schon sehr, sehr lange, seitdem Inhalte übers Internet auch nachgeliefert werden können, ist es A, sage ich jetzt mal ein bisschen pauschalisiert, die Schludrigkeit hat ein bisschen mehr Einzug gehalten, dass man halt sagt, ja, ich habe ja, ne, Man kennt es selber. Man hat irgendwie, wenn man keine Deadline hat, bei manchen Sachen, so wie bei einer Hausarbeit oder bei einem Vortrag, dann weiß man, ach, ich habe ja eh noch 2 Tage. Ah, fange ich jetzt an? Ah, nee, ich habe ja noch 2 Tage. Weißt du, so dieses, nee. Naja. Wenn Schluss ist, ist Schluss und dann muss er auch fertig sein. Und früher waren Spiele dann fertig und B, waren auch Unlockables mit im Spiel, den Spieler belohnt haben, einfach dafür, dass er das Spiel gespielt hat. Ja, heute genau. Ist es so, das Spiel ist zu Ende, es gibt kein New Game Plus, sondern das New Game Plus kaufst du dir dann so. Und das ist halt, das finde ich halt heutzutage so traurig, weil da geht dieser Spaß am Wiederspielen verloren bei manchen Sachen. Ne? Wenn das nur noch darauf beschränkt ist, sich das hinten mal zu kaufen, weiß ich nicht.
Ja. Wobei, da fällt mir ein, es gibt auch noch auch erfreuliche Mitteilungen in Sachen Videospiele. Das Robocop-Spiel, was letztes Jahr erschienen ist, was ja wirklich Bombe war, kriegt jetzt dieses Jahr ein Add-on, was sogar Standalone läuft. Man muss also nicht das Hauptspiel haben. Das erinnert mich so ein kleines bisschen an früher, wo ein Spiel erschienen ist und dann kam plötzlich ein halbes Jahr später ein Add-on. Ja. Meistens brauchte man das Hauptspiel dazu, aber ist ja auch egal. Dann kam ein Add-on raus, hast dann noch mal ein bisschen was gehabt. Meistens eine Kampagne, viel neues Kram und dann war das Spiel dann auch dann wirklich ausgespielt. Und nicht so wie heutzutage, wo du teilweise alle 2 Monate neuen Content kriegst, den du dann manchmal auch noch bezahlen darfst. Oder das sind jetzt Multiplayer-Spiele, aber diese Season-Dinger. Ach, ich weiß nicht. Ich glaub, es gab nicht auch irgendein Spiel, was so man alleine spielen kann und dann kommt da auch irgendwie. Das sind diese typischen, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wovon ich da rede. Mir ist dann nur gerade irgendein Spiel eingefallen, aber ich weiß nicht mehr, welches das war. Also bevor ich jetzt mir irgendwas aus dem Finger sauge, welches Spiel ist, lasse ich es besser. Okay, einigen wir uns drauf. EA hat mal wieder was richtig Cooles gemacht. Und deswegen ist EA der beste Publisher der Welt.
Da hake ich kurz noch ein. Ich habe nämlich was gelesen, dass EA wirklich was Cooles gemacht hat. Das können wir jetzt diskutieren. Also ich habe gesehen, dass EA jetzt tatsächlich den Source Code von den alten Command & Conquer Spielen als Open Source veröffentlicht hat.
Das stimmt.
Man kann das jetzt modden, man kann da jetzt drin rumlesen und darin rumspielen, das verändern, wie man möchte. Die Antwort darauf war halt, also hier steht auf Englisch ungefähr so, if it's true, this is huge and also disappointing. Weil man nämlich sagt, einerseits cool für die Community, man kann jetzt quasi ungescholten und ohne sich da irgendwie reverse irgendwas zu ingenieren, kann man jetzt das nutzen. Mhm. Andererseits heißt es auch, dass viele darin sehen, dass EA auch da gesagt hat, da sehen wir keine Monetarisierungschance mehr drin. Mhm. In Command & Conquer, schon gar nicht in den alten Sachen. Also da nochmal ein Remaster oder irgendwas zu machen, weil es gab ja diese Collection, die war ja ganz cool. Aber anscheinend hat sich die auch nicht gut genug verkauft oder also, dass sie jetzt quasi dadurch auch signalisieren, okay, wenn so eine große Firma sowas sagt, hier bitte, dann weißt du genau, dass sie darin nichts mehr sehen. So. Und das war der negative Punkt daran, dass wir gesagt haben, ja gut, jetzt haben wir halt Pech, sie werden es nicht mehr machen, aber wir können zumindest jetzt uns den Code greifen und vielleicht was daraus machen.
Vielleicht. Und da kommen wir eigentlich ganz gut zu unserem nächsten kleinen Thema. Das ist nämlich tatsächlich Command & Conquer, weil es ist ja nicht tot zu kriegen eigentlich. Weil ich weiß es nicht, 1994 kam, glaube ich, der erste Teil raus. Das heißt, der hat ja dann schon vor 30 Jahren Jubiläum gefeiert. 30? Habe ich mich verrechnet? Nein, passt. Und dann kamen ja dann die ganzen anderen Teile und ich weiß nicht, vor ein paar Jahren kam ja diese Remastered-Version, die ich mir geholt habe, die eigentlich ganz cool war. Das war eigentlich eher so ein Liebesbrief an die Community, fand ich. Das war ziemlich cool gemacht. Aber es gibt ja neben OpenRA gibt es ja auch noch andere kostenlose Command & Conquer Spiele. Und das nennt sich, das ist immer das Doof, wenn ich die Infos, die ich mir zurechtlege, immer beiseite lege.
Ich hab auch gerade noch mal geguckt, wo du OpenRA sagtest. Also vielleicht da noch mal kurz zu, wer es nicht kennt. Das ist so ein Sourceport von Command & Conquer 1 und 2 und Dune 2000, falls das noch einer kennt.
Genau.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, braucht man dafür irgendwie die Installations-CDs der alten Spiele oder ist das?
Es war früher, war das mal so. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch ist, aber früher war das so, dass du die CDs braucht es für irgendwelche Dateien. Irgendwann konnte man das dann runterladen. Und in der Zwischenzeit weiß ich gar nicht, wie das ist. Wobei die jetzt natürlich eine Version zusammenbauen können, weil eh alles frei ist, können sich halt irgendwas zusammenbauen und brauchen ja, dann sowieso nichts mehr. Es gibt aber dann halt noch auf Basis der Command Conquer 3, also hier in Deutschland hieß ja Command Conquer Teil 3, Tiberium Sun, völlig falsch, aber naja, gibt es die Command Conquer Dawn of the Tiberium Age Mod Spiel, keine Ahnung, läuft auch komplett eigenständig. Und das ist im Grunde Command Conquer 1 und Command Conquer 2 auf Command Conquer 3 Engine.
Ah, okay.
Das heißt, es ist ja isometrisch. Und das ist da einfach auch, du hast dieselben Einheiten, dieselben Grafiken, aber es ist alles in diesem isometrischen Stil mit der Bedienung von Command Conquer 3. Im Gameplay ist das tatsächlich so wie das klassische Command Conquer. Also es ist echt cool, wie die das hingekriegt haben. Ich habe nur ein kleines Problem mit der Auflösung da gehabt. Ich habe ja einen Ultra-Widescreen-Monitor und es ist dann alles sehr winzig gewesen. Man kann natürlich da ein bisschen einstellen, aber ich habe es irgendwie nicht so. Das fand ich beim Command Conquer Remake tatsächlich besser, weil man zoomen konnte. Und dann habe ich dann den Zoom einfach auf eine Stelle eingestellt, die mich an früher am meisten erinnert hat und dann war ich glücklich. Bei OpenRA gibt es so einen Doppelpixel-Modus, wo du das dann auch noch so ein bisschen in die DOS-Ära rein transportieren kannst. Naja, auf jeden Fall dieses Tiberium Dawn Klimbim hat ein neues Update bekommen und da ist jetzt sogar eine Singleplayer-Kampagne dabei mit Videosequenzen. Nicht so professionell wie jetzt bei Command Conquer früher, auch wenn das sehr trashig war. Es sind mehr so Standbilder und so weiter, aber tatsächlich haben die eine eigene Kampagne rausgehauen. Multiplayer, Koop-Mission gibt's da, man kann so zusammen Singleplayer-Missionen spielen. Ich habe es noch nicht so lange gespielt, nur so ein bisschen halt, aber für jemand, der halt wirklich die gute alte Command Conquer-Reihe mag, ist das auch eine Empfehlung, um das zu spielen. Cool. Wenn ihr jemand habt, der das auch spielt, dann zusammen war immer cool.
Gerade mal kurz geguckt, genau, auf ModDB sind die, glaube ich, zu Hause.
Sie haben eine echt coole ModDB-Seite, die nutzen da richtig die Funktion das, dieser Seite.
Das merkt man da immer, da bist du ja auch unterwegs, wenn jemand halt so einen wirklich beliebten und großen Mod macht, der gibt sich auch immer Mühe, dass quasi die ModDB-Seite nicht aussieht wie das Standard-Design von ModDB, sondern ist das wirklich immer so customized, dass es eigentlich aussieht wie eine Standalone-Webseite. Genau. Das ist immer so auch so ein Qualitätsmerkmal, finde ich, bei ModDB ganz oft. Wenn sich da auch noch mal richtig ins Zeug gelegt worden ist. Nee, das cool. Stimmt. Wusste ich vorher nicht. Und ich mag tatsächlich, obwohl es ja einer der Teile ist, der, glaube ich, nicht so kurz steht, ich mag tatsächlich den dritten Teil. Und die Engine und die Optik mochte ich vor allem. Diesen Mammut, diesen großen Mammutpanzer.
Ja, was war das? Vierbeiner.
Dieses Riesending, was man da steuern konnte oder was man als Einheit haben konnte, ist mir so ein bisschen immer so als das Bild, was ich so im Kopf habe, wenn ich daran denke.
Wobei das Lustige ist, in der allerletzten Mission von GDI kannst du die alten Mammutpanzer stehen da verteilt auf der Karte, die kannst du erobern und dann benutzen im Spiel. Das ist eine coole Hommage an den ersten Teil gewesen. Wobei es dann ja auch da schon relativ früh dann Mods gab, die dann Einheiten, die im Spiel waren, da ist im Grunde ist dann eine komplette US-Armee hinterlegt mit Standardfahrzeugen, die aber im Spiel nicht aktiv waren, werden da einfach per INI-Datei freigeschaltet und dann hast du da einen Bradley-Panzer, einen M1A1-Panzer und was es da so alt alles gibt, ne? Dann erinnert das wieder voll an Command Conquer 1. Aber das Einzige, was mich richtig hängen geblieben ist bei Command Conquer Teil 3, sind die Bilder in der GameStar damals, die EA, wir kommen wieder zurück zu EA, gezeigt hat, die sowas von gut aussahen. Und dann kam das fertige Produkt raus und alle so, was zum Geier? Es sah gut aus, ja, aber es war bei weitem nicht so, wie auf den Screenshots zu sehen gewesen
ist. Das ist der Killzone 2-Effekt, ne? Wir erinnern uns alle an, war das nicht Killzone 2? Ich meine, das war Killzone 2. Das war Killzone 2, dieses, wo du mit diesen diesen Luftschiff-Landungsdingern darunter, da gab's doch dieses schöne Video, was so viel Begeisterungsstürme für die Power der PlayStation 2 ausgelöst hat und
3, das war PlayStation
3. 3, dann genau, 3 war es da schon, ausgelöst hat. Und danach sah es auch immer noch gut aus. Also ich mag Killzone 2 und 3 super. Das ist vom Design her ist das einfach so unique, finde ich.
Ja.
Von dieser ganzen Art und Weise. Aber sie haben sich halt auch da arg rumgelogen, ne? Mit so einem schön vorgerenderten Video, was aussah wie Gameplay.
Das ist genau. Wobei, klar, da muss man sagen, Killzone 2 sah trotzdem verdammt gut aus, aber ich kann mich auch erinnern, als ich das Video das erste Mal sagte, boah, das kann doch nicht in Echtzeit sein, auf der PlayStation 3, unglaublich. Dann kam das Spiel raus. Das
Recht behalten, ja.
Ja, sah trotzdem super aus, aber ich dachte mir so, und wie gesagt, bei Command Conquer war das dann ja wirklich das, aber das ist ja ein beliebtes, es ist ja nicht nur EA, wir haben ja gerade gehört, bei Sony ist das ja auch, und ich kann mich noch erinnern, irgendein Spiel, wo man irgendeinen Hacker spielt von Ubisoft, da war das ja wahnsinnig extrem, da kamen Screenshots, Videos und so weiter raus, wo jeder so dachte, boah, das ist der nächste GTA 5 Killer, GTA-Killer, was die Grafik angeht, dann kommt das Spiel raus und dann sieht das wieder auf PlayStation 2.
Watch Dogs.
Watch Dogs,
genau. Watch Dogs war das, ja, ja, das war auch, genau, da haben sie auch irgendwie für so eine kleine, für so einen kleinen Ausschnitt haben sie halt irgendwie alles so ne, mit Regeneffekten und mit Spiegelungen und was weiß ich nicht, und das eigentliche Spiel war dann in so einer Open World dann doch zu hardwarehungrig und sie haben es halt wieder ja, runter verwässert quasi, wie man das gerne dann so macht, weil man dann doch die Versprechen nicht halten kann, ne? Technisch vor allen Dingen.
Eben. Und um jetzt wieder auf Command Conquer zurückzukommen, in dieser Tibetum Dawn Ages, was auch immer, Spiel, Klim, ist es so, dass dann für diese Gebäude und so weiter oder allgemein grafische Effekte hinzugekommen sind, also zum Beispiel die Kraftwerke, die man dann baut, die haben, da kommt dann wirklich Qualm raus und so weiter. Also Spielereien, die man vielleicht früher auf den EA-Screenshots gesehen hätte, aber nie im Spiel gehabt hätte, sind jetzt da. Es ist halt grafisch noch mal ein bisschen schöner gemacht worden. Wobei man nicht wie bei dem Remake hingegangen ist, hat gesagt, wir machen jetzt 4K-Grafiken, macht also alles neu, sondern man hat wirklich die Originalgrafiken genommen und da einfach nur ein paar Details, noch ein, zwei Details reingesetzt. Was kann, gut ist.
Wollte gerade sagen, kann gut funktionieren. Manchmal ist es so ein bisschen, also verfälscht es dann die ursprünglichen Charme. Also ich habe mir jetzt auch mal irgendwann, weil es im Sale war, diese Warcraft 1 und 2 Remaster bei Blizzard, bei Battle.net gekauft. Und das ist schon schön, wenn das auf 4K hochskaliert ist, dass das halt den ganzen Bildschirm ausfüllt und die ganzen UI-Elemente sind schön. Die sind wirklich gut geworden. Das, also die ganze Optik drumherum mit den ganzen Fenstern und Buttons und Mauszeiger und so, alles supi. Aber die Grafik sieht halt so ein bisschen sehr wie so ein weich gewaschener noch nicht mal mehr Super VGA, sondern es ist halt irgendwie, sieht so fast so ein bisschen aus wie so ein, ich sag jetzt mal böse, wie so ein Flash-Animation. Es ist halt, sieht halt immer irgendwie ein bisschen zu clean aus, ein bisschen zu glatt gezogen und da geht halt diese feine Super VGA-Grafik von Warcraft 2, was ja damals ein Alleinstellungsmerkmal war, weil es, sag ich mal, eins der Spiele war, wo man wirklich gemerkt hat, was man mit 800 mal 600 auf einmal für Möglichkeiten hat, statt, ne?
Da war ja selbst Command Conquer, als es erschien, es hat ja keine SVGA-Grafik, aber das fing ja mit
genau, VGA ich glaube 800 mal 600 oder 640 mal 480, ich weiß es
das,
nicht,
das ist schon
mehr VGA als 300.
Genau, 23, 200 war VGA und dann 640, 480 war dann schon SVGA.
Genau. Ja. Genau, und da finde ich, wenn man da wieder zurückschaltet, weil kann ja auch wieder umswitchen zwischen alt und neu, da hat das Alte halt nur mal einen ganz anderen Charme und das geht manchmal leider verloren bei sowas. Aber ich finde es immer schön, wenn Fans das einlösen, was der Hersteller vor Jahren nicht versprochen, aber nicht gehalten hat. So rum.
Ja.
Wenn die Lücke füllen und sagen, ja, wir können das jetzt mittlerweile, wir haben mehr Skills. Vor allen Dingen so 20 Jahre später, wenn man die Engine dann so weit bis zum Schluss irgendwie ausbaldowert hat. Also ich finde es ja mal faszinierend, was Leute aus so alten Engines, alten Heimcomputern noch rausholen, weil sie halt die Zeit hatten, sich so lange damit zu beschäftigen, dass jetzt Dinge möglich sind, die selbst die Entwickler der Sachen nicht für möglich gehalten haben. Ne?
Ja. Naja, das stimmt. Das erinnert immer so ein bisschen an die PlayStation 2, die Spiele, die anfangs erschienen sind, die Spiele zum Ende der Konsolenzeit erschienen sind, liegen Welten zwischen, weil die halt immer mehr bis mit der Technik zurechtgekommen sind. Und ich vermute mal, dass wahrscheinlich jetzt mit dem Release-Code von den Command Conquer-Spielen bestimmt das ein oder andere Team sich auch finden wird und sagen wird, hey, ihr habt's remaked, wir können das auch. Es muss nicht unbedingt grafisch dann besser sein, aber bestimmt werden da, vielleicht wird dann ja endlich die Sammler-KI dann verbessert, dass sie nicht mehr in die Gegnerbasis fährt, weil dieses Feature, sage ich jetzt mal so, haben die ja ins Remake mit übernommen. Oder remastered ist das ja dann, glaube ich, ist nett gewesen, aber ist immer noch ärgerlich gewesen, wenn der Sammler plötzlich weg war, du hast keine Knete mehr gehabt und dann hörst du nur noch Einheit verloren. Und dann denke ich mir so, oh, scheiße. Und dann siehst du nur noch, wie der Sammler in der Gegnerbasis steht und explodiert.
Übrigens, eins der wenigen Sachen, die ich an der deutschen Version immer lustig fand, ist, wenn der Sammler über die Gegner drüber gefahren ist und du hast nur so das, so ein blechernes, wie so ein Zerquetschen von so einer Blechdose, ja, weil das ja alles Roboter sein soll.
Alles genau, Version. Androiden geworden.
Das Blut wurde das dann war sehr lustig.
Schwarz geworden, weil es dann Öl ja war. Das war auch so eine Sache, wo ich mir so dachte, boah, das gibt's auch nur in Deutschland hier. Genau wie Command Conquer Generals und Command Conquer Generale halt.
Aber gut, von dem, der schnell genug war, ne?
Ja, ja, eben.
Wir waren nämlich damals im Karstadt, haben uns das gekauft und zwei Wochen später war es indiziert und Generale lag auf einmal da.
Ganz genau. Das haben wir haben auch Generals damals gekauft und dann waren wir froh, dass wir das hatten und ich, wobei, als das Add-on dann kam, gab's keine Wahl mehr. Das Add-on war dann halt leider so und hat dann das ganze Spiel umgebaut und wird dann mal so,
ätzend, ja.
Aber naja, nee, aber stimmt, das war immer so ein bisschen komisch bei Command Conquer. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob die beim Remake das dann verändert haben. Ich glaube aber, dass die deutsche Version mit Blut um sich spritzt. Aber die Dialoge sind natürlich alle für Androiden und sowas.
Ja, ich glaube, mittlerweile ist es, da es auch irgendwie keine jugendschutzrechtlichen Begründungen mehr gibt, sind ja viele Sachen mittlerweile raus, die jahrelang immer so in der Giftkammer waren. Und wenn ich überlege, was mittlerweile alles frei erhältlich ist, sowas wie selbst Wolfenstein, das alte, ist ja mittlerweile deindiziert, ne? Mhm. Ich glaube, bis auf Return to Castle Wolfenstein, wenn ich es jetzt mal im aufklärerischen Kontext kurz sagen darf, das ist immer noch nicht runter. Aber der Rest, ne, und selbst die neuen Sachen sind ja mittlerweile mit Symbolik und so weiter in Deutschland erhaltbar. Also wir sind an so einen Punkt gekommen, wo sich Videospieler eigentlich nicht mehr beschweren können über Bevormundung. Ja. Es ist immer noch ab 18 zu Recht.
Ja, auf
das jeden soll Fall. Auch so bleiben, soll da nicht in Kinderhände, aber es ist halt nicht mehr so, dass das so verteufelt wird, dass man es halt nirgendwo kriegt und im schlimmsten Fall, wie du gesagt hast, so ein Add-on dann auch so ein Spiel irgendwie auf einmal wieder zensiert, obwohl man ja noch die englische Version gekauft hat oder solche Späße. Also das Half-Life mit Robotern ganz schrecklich. Also wir haben sie alle miterlebt. Ne?
Das Erste, was man dann gemacht hat, ist im Internet zu gucken, ob es da einen Blood-Patch gab.
GameCopyWorld.com. Ich weiß nicht, ob es die Seite noch gibt.
Das da möchte ich gar nicht drauf, weil ich weiß, dass schon damals immer zwielichtige Werbebanner aufgingen und so weiter.
Ja.
Und ich glaube, das hat sich bis heute nicht geändert. Auch wenn es Browser-Extensions gibt, die da wahrscheinlich für sorgen, dass diese Baba nicht auftauchen oder sowas. Aber nein, GameCopyWorld.com, Kinder geht da nicht drauf. War schon damals böse und heute auch.
Ja, wahrscheinlich gibt es sie auch gar nicht mehr, aber wer weiß, wo ihr jetzt landet, wenn ihr das nochmal eingebt. Deswegen lasst das lieber. Das war jetzt ein Alt-Männer-Joke im Sinne von, wisst ihr noch, aber tut es nicht.
Tut es nicht. Guckt es
nicht nach.
Finger weg, sonst Kopf ab. So gesehen. Ach, herrlich.
Ja.
Dann sind wir eigentlich schon, das ging relativ zügig tatsächlich. Außer dir ist noch spontan gerade was eingefallen, aber wir haben ein bisschen über EA gelobpreist, sind ein wenig hoch über Command Conquer gefahren, haben einen Sammler in den Tod geschickt. Ja, mir fällt mir jetzt auch nicht mehr ein am späten Abend. Was sagt dein?
Ich hab nur noch eine kleine Schlagzeile für euch. Sammler da draußen, weil wir immer gerne hier so die zwei Fraktionen haben zwischen es muss alles gesammelt werden und ich reduziere oder ich muss manche Dinge auch lieber digital haben. Es ist jetzt tatsächlich dieses Mal wieder passiert und zwar war jetzt auf allen digitalen Portalen zu lesen, dass Warner Brothers DVDs aus den Jahren 2006 bis 2008 dem Discrot anheimfallen.
Heißt,
die färben sich Bronze und in der Unterseite, es bilden sich solche andersfarbigen Flecken und der Film ist nicht mehr lesbar oder stockt oder ruckelt und wir alle kennen das, da hat jeder Sammler Angst vor.
Oh.
Und da ist wohl mal wieder so eine Produktion gewesen, die nicht besonders gut wahrscheinlich war von der Qualität her, weil eigentlich passiert das bei gepressten CDs und DVDs nicht so schnell. Soll
eigentlich nicht, ne, dauert, genau.
Das dauert zwar auch, klar, also tatsächlich CDs sind nicht so robust wie ein NES-Spiel oder ein Mega Drive-Spiel oder sonst irgendwas. Also die Dinger kannst du mit dem Auto drüber fahren wahrscheinlich und im Keller liegen lassen und dann putzt du ein paar Mal drüber.
Ja.
Und reibst den Rost ab und dann geht das wieder. Aber CDs? Und naja, ist halt wieder die Frage in der heutigen Zeit, ne? Auch bei Filmen vor allen Dingen, sammelt man das dann wirklich noch lieber? Oder verlässt man sich darauf, dass es immer irgendwo im Streaming ist? Und das ist mittlerweile ja auch in der Welt der 1000 Streaming-Dienste. Bin ich tatsächlich dabei, dass ich so denke, so 2, 3 Blu-Rays von richtig guten Filmen, die behalte ich dann. Weil ich nie weiß, Genau, das ist so mein Fazit, was ich daraus gezogen habe. Aber grundsätzlich, es kann halt einen immer erwischen.
Das stimmt. Ich gucke hier gerade in unserem Wohnzimmer auf unser Regal mit den Blu-rays. Also wir haben, das sind diese Billigregale, wo wir relativ viele Regalböden drin haben. Und da sind dann halt 4,5, wo dann Filme drin sind, gemischt. Nicht alle sind voll, aber das meiste davon sind tatsächlich Filme, wo wir selber dann sagen, hey, das sind klasse Filme, die hätten wir gerne auf Disc. Eigentlich sind das alles Filme, wo wir sagen, das sind klasse Filme, die hätten wir gerne auf Disc. Und jetzt wird auch immer noch die eine oder andere Disc mal rausgeholt, wenn man sagt, ach, wir hätten mal wieder Bock auf den Film. Und dann zack, wird der Film geguckt. Auch wenn der auf einen Streamingdienst geht, den wir wahrscheinlich abonniert haben. Aber ich zumindest bin der Meinung, auf Disc sehen die Filme besser aus als über einen Streamingdienst. Und das ist wahrscheinlich auch der Fall, weil die Discs sind nicht komprimiert, während der Streamingdienst, auch wenn er in 4K sendet, trotzdem die Sache komprimiert sendet.
Höhere Bitrate.
Genau. Das so. Und das sieht man. Und wenn der passende Fernseher an der Wand hängt, sieht man sowieso. Deswegen fällt mir aber dazu noch ein, Sony hat jetzt ein Update für die PlayStation 3 rausgebracht, die wieder oder die neuere Blu-rays wieder abspielen kann dadurch irgendwie.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das auch dann ältere Blu-rays beinhaltet, die nicht mehr darauf liefen, aber es stand in diesem Text, dass zukünftige Blu-rays wieder funktionieren sollen. Also wahrscheinlich gibt's wohl irgendwie bei neuen Blu-rays Funktion oder irgendwas, was vorausgesetzt wird.
Oder sowas.
Genau, und die PlayStation kann's halt nicht, die PlayStation 3, und Sony ist hingegangen und gesagt, okay, wir hauen einen Patch für die Konsole raus, damit man diese auch weiterhin als Blu-ray-Player nutzen kann.
Finde ich schon ganz lustig, wenn man bedenkt, dass das ja damals so einer der stärksten Verkaufsgründe auch war. Ich glaube, bei der PlayStation 2 ja auch schon, ne?
Genau,
dass
der DVD-Player
Spieler war.
Ja.
Und Blu-ray-Player Standalone war ja teilweise genauso teuer wie eine PlayStation 3.
Ja.
Also, dass die Frage sich nicht stellte, ne? Man hat dann eine PlayStation gehabt und dachte sich, ey, geil, ich kann das neue Medium auch gucken. Habe ich, glaube ich, am Anfang auch ganz gerne.
Ja, wir haben eine Zeit lang mal einen Blu-ray-Player gehabt, einen 4K-Blu-ray-Player. Das lag daran, weil die PlayStation 4 halt kein 4K-Blu-ray abspielen konnte. Als die PS5 in Haus kam, ist dann der 4K Blu-ray-Player dann an die Schwiegermutter gewandert, weil die stellt sich jetzt keine PlayStation dahin für sowas, sondern wirklich dann den Blu-ray-Player. Aber ja, für uns ist die PlayStation 2 ist das für mich der DVD-Spieler gewesen. Und der DVD-Spieler ist immer schneller gewesen als ein Blu-ray-Player, wobei natürlich ja, ein Blu-ray-Player liefert wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern in den meisten Fällen noch mal eine bessere Bild- und Tonqualität. Das ist so. Man braucht nur Tests lesen. Aber den Unterschied sehe ich jetzt nicht. Ich sehe den Unterschied zwischen Streaming-Dienst und Blu-ray, ja. Aber zwischen Blu-ray-Player und PlayStation, das sehe ich nicht mehr. Das habe ich nämlich, als wir unseren Sony 4K Blu-ray-Player durch die PlayStation 5 ersetzt haben, den Unterschied nämlich auch nicht gesehen. Das war schon sehr
gut. Machst du wieder die Büchse der Pandora in meinem Kopf auf, wenn ich mir überlege, das ist mal irgendwann so ein Thema, wo wir gerade schon Game XXX, ne, dort gesagt haben,
ja.
Was man früher gemacht hat für merkwürdige Dinge, nur um mal Geld zu sparen, sage ich jetzt mal unter dem Auge, ne, so knicke die Knack. Ich hatte immer irgend so einen schäbigen DVD-Player von irgendeiner speziellen Marke, der im Internet ausgepriesen war als ja, da kannst du dir so eine Custom-Firmware runterladen, die kannst du dann da drauf flashen und dann kannst du alle Regionen-DVDs, es gab ja früher eine Regionsbeschränkung,
ja, genau, ne, Region spielen. 2 hatten wir hier.
Und, naja, du kannst auch mal einen gebrannten Film drauf gucken.
Genau, DivX-kompatibel und MPEG 4
genau,
und den ganzen
genau, Kram, MPEG
2, ja, ja.
Genau.
Ich erinnere mich auch da stark dran, ja.
Genau, und dann hat man nämlich nicht die Supermarken gekauft, sondern eben den komischen China-Dings, der dann eben solche Hintertürchen hatte, die man durch irgendwelche unlauteren Wege freischalten konnte.
Wobei ich sagen muss, an so der Zeit. Viele wissen ja, ne, ich bin ja bei der Firma Medion tätig. Wir haben früher auch viel DVD-Player verkauft und da war dann extra immer dieses DivX und MPEG-Logo und so weiter drauf. Und es stand zwar da nicht im Handbuch drin, aber du konntest damit wirklich jeden Rotz abspielen. Das war immer ein Verkaufsargument für das Ding. Die Leute zu uns gekommen, haben sich den Player gekauft, weil irgendjemand denen gesagt hat, hey, der kann das. Und der konnte das auch. Also wir haben das durchprobiert immer wieder. Wenn ein neues Modell da stand, wir hatten eine Disc, wo alles Mögliche an Formate drauf war, der hat alles gefressen, was da war. Das war dann so immer das Verkaufsargument von den günstigen Herstellern. Während halt die teuren Panasonic, Sony und wie sie alle heißen, nur Originale konnten.
Das war Wild West, ich erinnere mich. Sehr lustige Zeit eigentlich, wenn man überlegt, dass man heute halt alles zu jeder Tages- und Nachtzeit auf dem Klo streamen kann. Jo. Früher war das ja echt so, da hast du ja Jäger und Sammler gespielt und da waren solche Dinger, die waren wirklich, ich weiß noch, DivX, also ja, können wir eine ganze Folge drüber machen, aber sehr cool.
Sollten wir vielleicht mal machen. Ja, dann würde ich sagen, wir sind, glaube ich, zum Ende gekommen.
Ja.
Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie läuft zwar ein Timer, aber die Aufnahme läuft schon länger, also ich vermute mal um die 45 Minuten, ein bisschen weniger als sonst, aber hoffentlich nicht weniger informativ und unterhaltsam. Und wenn doch, wir wissen, wo ihr wohnt, wir kommen zu euch nach Hause. Genau.
Zu jedem Einzelnen.
Zu jedem
Einzelnen. Wie die Endszene aus, jetzt mal kurz hier.
Jay and Silent Bob war das.
Jay and Silent Bob, genau. Wo sie zu jedem Einzelnen, der den Film schlecht bewertet hat, nach Hause gehen und dem eine reinhauen. Genau. Das finde ich bis heute eine großartige Szene.
Ja, definitiv. So ein kranker Filmer, der macht irgendwie Spaß. ja, dann sage ich mal, schön, dass du da warst, Carsten. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Euch auch und tschö mit ö.
Tschö.